wie sie, wie die anderen Staaten, ihre Macht, ihre Gewalt gebrauchen dürfen. Amerika macht sich zum Aufseher über den Gewaltgebrauch anderer Hoheiten und beansprucht auf die Weise ein Gewaltmonopol über die ganze Welt. Das haben die Amis nicht in dem Sinn, dass sie quasi alles besetzt hätten. Aber das verfolgen sie, indem sie allen Staaten die Alternative aufmachen, stellt euch freiwillig hinter unsere überzeugende Kriegsdrohung gegen Störer oder seid Störer. Wenn wir noch auf Deutschland kommen. Deutschland hat ja jetzt, schickt ja jetzt Soldaten runter. Deutschland hat diesen Libanon-Krieg. Für Deutschland ist es die Gelegenheit, der Anlass, jetzt einen Marineverband da vor die libanesische Küste zu schicken, auf, wie sie selber sagen, unbestimmte Zeit. Warum machen die Deutschen das? Versuch eine Antwort. Die Deutschen stehen wie alle anderen Staaten von den Amerikanern, sehen sich von den Amerikanern in diese Front eingereiht und vor die Alternative gestellt, stellt euch als Vasallen unserer weltweiten Durchsetzung zur Verfügung oder seid selber irrelevant bis störend. Dann werdet ihr Objekt unserer Aufsicht. Schlagt euch auf unserer Seite, dient unserer Aufsicht oder werdet Objekt unserer Begrenzung, unserer Eindämmung, unserer Bekämpfung. Deutschland sieht sich auch mit diesem amerikanischen Ansinnen konfrontiert und muss sich dazu stellen. Wie stellt sich es dazu? Im Grunde ähnlich wie die ganze Europäische Union. Deutschland möchte die Alternative verweigern. Nicht Vasall sein, aber auch nicht Feind werden. Deutschland weist die Alternative zurück, die die Amerikaner diesem Land wie allen anderen Ländern aufmachen. Es weist sie zurück, denn Vasall werden, das fanden die Deutschen auch nicht, das fanden deutsche Regierungsstellen auch nicht, als das wäre der große Zweck. Vasall Amerikas werden, das wäre der große Zweck, für den man den Kalten Krieg mit dem wahrscheinlichen Kriegsschauplatz Deutschland mit größter Gefährdung der staatlichen Existenz Deutschlands durchficht. Die Deutschen haben natürlich, wie alle anderen auch, natürlich im Niedergang der Sowjetunion auch eine Gelegenheit zur Befreiung ihrer eigenen imperialistischen Ambitionen gesehen. Nicht, jetzt kann endlich Amerika in der Welt schalten und walten, wie es will, und wir können Amerika gehorchen. Sondern die war natürlich auch der Meinung, wenn der Russe abdankt, und er hat abgedankt, dann ist der Spielraum für eigene Machtentfaltung Deutschlands größer. Und erinnert euch an den Kanzler Kohl, der bei jeder Gelegenheit gesagt hat, mit der Wiedervereinigung ist Deutschlands Verantwortung für die Welt gewachsen. Ja, und Verantwortung ist immer das Wort für Macht. Wenn einer sagt, ich trage die Verantwortung, meint er immer, und ich habe hier zu sagen, wo es lang geht. Das ist im Betrieb so, das ist in der Schule so und das ist zwischen in Staaten so. Verantwortung ist der gute Titel für Macht. So, und die haben natürlich auch gemeint, dann wächst ihr Macht und jetzt kriegen sie von den Amerikanern die Alternative, werdet, während ihr früher aus Eigeninteresse die Sowjetunion mitbekämpft habt, werdet jetzt Vasall für Kriege, die Amerika nur in seinem Interesse und gar nicht mehr in eurem führt. Stellt euch jetzt für Feindschaften zur Verfügung, die Amerika sich rausgesucht hat, die ihr als Feinde gar nicht empfindet. Erinnert euch zurück, der Irak, Saddam Husseins, war ein guter Handelspartner Deutschlands. Er war überhaupt kein Feind Deutschlands. Deutschland hatte von sich aus keinen Grund, sich mit diesem Staat anzulegen. Jetzt hätte sich's für den Krieg gegen Saddam Hussein hergeben sollen. Da hat der Schröder mal gesagt, nein, für diesen Krieg stehen wir nicht zur Verfügung. Das war das Äußerste an Opposition und Nein gegenüber den Amerikanern, das es bisher überhaupt in dieser Einheit, die der Westen heißt, gegeben hat. Und auch heute ist Deutschland nicht auf dem Trip, ja, werden wir wieder Vassal. Also sind sie erstmal konkurrierende Imperialisten, die sie sind, die auch nichts anderes sein wollen als eine Macht, die so groß und mächtig ist, dass andere kuschen müssen. Also sind sie erstmal irrelevant. Amerika führt seinen Machtbeweis im Nahen Osten und Deutschland hat nichts zu melden. Alle Versuche, unterhalb der Feindschaft zu den USA, unterhalb einem Veto gegen amerikanische Ambitionen, dass man sich sozusagen zum Bündnispartner eines Feindes macht, den Amerika sich rausgesucht hat und damit einen Weltkrieg entfesselt, ist ja klar. Unterhalb dessen haben sie bisher immer wieder Gelegenheiten gesucht, sich einzumischen, eigene Machtpositionen aufzubauen, um die Amerikaner nicht gut herumkommen, die Amerikaner nicht einfach ignorieren können. Machtpositionen aber, die eben, wenn Amerika die Welt kriegerisch sortiert, einfach alle nichts wert sind. Beispiel: Ursprünglich hat man mit Saddam Hussein gut gekonnt. Was ist das wert, wenn Amerika den Irak überfällt? Dann konnte man gut und hat eigene Wege gefunden, mit dem Iran zu verkehren. Ja, man hat sogar einen kritischen Dialog über islamische und westliche Werte geführt. Man hat im Iran einen der größten Handelspartner Deutschlands unter den Entwicklungsländern gehabt. Hat man sogar noch. Amerika drängt auch hier dazu. Erklärt euch endlich zu der Feindschaft gegen diesen Staat. Und die Europäer wollen einerseits sich nicht konsequent zur Feindschaft erklären, andererseits aber auch nicht Nein sagen zu dem Ansinnen. Und da kommt der Eiertanz her, mit Iran ewig einen Dialog pflegen, damit der sein Atomprogramm aufgibt. Dann noch der Versuch einer Bastion. Und solange es so ausgesehen hat, als ob Israel sich mit den Palästinensern irgendwie arrangieren würde, solange es irgendwie so ausgeschaut hat, wie es gibt einen Palästinenserstaat irgendwann mal, solange war ja auch der dritte Weg ein Weg, den man gehen konnte. Deutschland und die Europäische Union sind praktisch das finanzielle Rückgrat der Palästinenserautonomie. Eigentlich gibt es die nicht, wenn nicht Deutschland und Europa immer zu bezahlt. Denn von sich aus haben die nichts. Also hat man sich da dahinter gestellt, hat man da einen Partner gezüchtet, hat man gesagt, wir verteidigen eure legitimen Ansprüche und verlangen von euch, dass ihr dafür Israel anerkennt, im Grund aber alles innerhalb der Grenzen von 67. Und die Grenzen von 67 sind für Israel undenkbar. Also alle Eroberungen seitdem oder alle die großen Eroberungen in dem Krieg 1967, die will Israel nicht mehr einfach zurückgeben. So sind die Europäer mit allen Versuchen, eigene Bastionen des Einflusses, der Mitsprache, dessen, dass man nicht übergangen werden kann, aufzubauen im Nahen Osten. Immer dann und immer dadurch, dass Israel Krieg gemacht hat, rausgekegelt worden und zur absoluten Einflusslosigkeit auf dieses Revier verdammt gewesen. So, und jetzt dieser Krieg. Und jetzt geht der Krieg hinaus, oder der Krieg geht aus. Wieder einmal nicht hundertprozentig entschieden. Ja, es war ein eigentümlicher Krieg, wenn man vom Resultat her nimmt. Israel bekämpft die Hisbollah. Die hundertfache Übermacht bekämpft eine Nichtregierungsorganisation. Die Waffen aus Iran kriegt gewiss, aber deswegen doch immer noch halt ein Guerillaverband ist. Israel führt einen Krieg, der dann ganz eindeutig drauf geht. Man muss den ganzen Libanon vernichten, weil der ist ja sozusagen das Wasser, in dem der Fisch Hisbollah schwimmt. Der ganze Libanon ist, und zwar Infrastruktur und alle Mittel, die es dort gibt, sind Deckung, Infrastruktur, Ressource der Hisbollah. Also zerstört man alles, was dort gibt. Nur das kann die Hisbollah wirklich fertig machen. Und das hat ja die ganze Welt auch eine Weile zugehen lassen. Irgendwann war dann im Weltsicherheitsrat doch eine Grenze gegeben. Den Staat Libanon nicht gänzlich vernichten. Das war eigentlich die Grenze. Und wie der Sicherheitsratsbeschluss dann wirklich mal durchgegangen ist, war der Krieg ja auch in 5 Minuten vorbei. Und das ist das Schöne an einem asymmetrischen Krieg. Israel hat fast alle seine Kriegsziele erreicht, hat also einen Vormarsch bis fast an den Litani-Fluss hingekriegt, hat die Hisbollah in dem Bereich dann doch vertrieben. Aber der Umstand, asymmetrischer Krieg, der Umstand, dass die Hisbollah nicht ohne allen Rest ausgerottet ist, erscheint in einem asymmetrischen Krieg wie ein Sieg der Hisbollah. Also, dass es die überhaupt noch irgendwie gibt, wird verhandelt, wird weltpolitisch verhandelt, also wird von den Hisbollah-Leuten als wir haben erfolgreich Widerstand geleistet. So, dass es die überhaupt noch ein bisschen gibt, das ist jetzt die Grundlage für das weitere Verfahren. Jetzt gibt es die Hisbollah noch als Feind Israels, als bewaffneter Feind Israels, der aber geschwächt und zurückgedrängt und kleiner gemacht worden ist. Insofern es ihn noch gibt, gibt es noch einen Regelungsbedarf. Und weil Israel den Staat Libanon einerseits nicht besetzen will, andererseits nicht bis zum allerletzten Rest vernichten soll, gibt es ein unbefriedigtes israelisches Sicherheitsbedürfnis, das die Europäer beschlossen haben, zu übernehmen. Interessante Geschichte. Geredet wird als, ja, wir Europäer und gerade wir Deutschen mit dem Holocaust haben eine Pflicht, uns fürs israelische Sicherheitsbedürfnis einzusetzen. Und sie setzen sich ja tatsächlich für ein israelisches Sicherheitsbedürfnis ein, aber doch nicht, weil sie so viel dafür übrig haben. Sie entsprechen einfach dem Kräfteverhältnis. Die kommen ja von einem ganz anderen Eck her. Wie kann man sich im Nahen Osten erfolgreich einmischen, ohne sich mit den Amerikanern wirklich anzulegen, aber doch so, dass man Bastionen und Machtentfaltung aufbaut, die neben und selbstständig gegenüber den Amerikanern ist und insoweit dann auch was ist, was die Amerikaner mal in Rechnung stellen müssen. Wie geht das? Ja, nur so, dass man sich dem Kräfteverhältnis entsprechend anbietet. Man kann nicht sagen, wir verhelfen den Palästinensern zu einem Staat, wenn Amerika und Israel sagt, wir lassen das sowieso nicht zu. Ja, da müssten sie einen Krieg drum führen, die Europäer. Das wollen sie nicht. Also, sie mischen sich ein, sie wollen dort sein, sie wollen mit Militär vor Ort sein. Sie wollen eine Macht dort sein. Aber nur eine Macht. Aber sie kommen, ohne dass sie selber gegen alles kämpfen, nur so hin, wie es dem Kräfteverhältnis entspricht. Und jetzt gehen sie hin und bauen sich dort auf dem Boden des Staats Libanon, die Franzosen, in den Gewässern vorm Staat Libanon, die Deutschen. Indem sie sich dem israelischen Sicherheitsbedürfnis dienstbar machen, um selber eine Macht dort zu werden, die dann das israelische Sicherheitsbedürfnis zur Not, dann, wenn Sie nämlich meinen, es steht an, auch begrenzt. Also es sind rein imperialistische Kalkulationen von den Deutschen her, deutschen Europäern her, gerade so wie von den Amerikanern und Israelis her, wenn Sie sagen, Sie müssen für den Frieden dort sorgen. Man merkt da schon, das ist jetzt eine kleine Abschweifung von dem Israel-Thema, Deutschland ist ja im Moment, ich weiß nicht was, an 5 bis 7 Kriegsschauplätzen aktiv. Afghanistan, den Golf von Aden, da diese Meerenge zwischen Pakistan, Indien und der arabischen Halbinsel.
Kosovo.
Ja, der Balkan, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, der Kongo, Sudan, Das sind aber bloß 4 bis 5 Offiziere, aber immerhin. Deutschland ist überall aktiv. Und da merkt man, an keiner Stelle im Sinn von, da wird deutsches Territorium bedroht oder irgend sowas. Deutschland richtet sich von vornherein auf der Seite der Aufsichtsmächte im Imperialismus ein. Auf der Seite der Mächte, die den anderen zu sagen haben, welchen Frieden sie zu halten haben. Also Deutschland baut sich auf der Seite derer, die auf die anderen aufpassen. Die den anderen Frieden diktieren. Und das auf die komplizierte Weise. An der Seite Amerikas, hilfreich für amerikanische Anliegen und alles in dem Bemühen, Amerika das Diktat über die Welt nicht zu überlassen. Also, und das alles im Bemühen, konkurrierend zu Amerika, ein eigenes Gewicht zu entwickeln, sodass Amerika bei der Dominierung und Beherrschung der Welt auf die Europäer Rücksicht nehmen und hören muss. Das ist das vertrackte Ding, weswegen sie immer mit den Amerikanern und dabei immer gegen die Amerikaner aktiv sind. So, jetzt mache ich mal Schluss mit dem Ding. Was ich zeigen wollte, war, das war jetzt eine Vermischung. Die eine Ecke war, welche Rolle Israel, also welche Perle Israel für die amerikanische Beherrschung des Nahen Ostens und darüber hinaus für die gerade laufende amerikanische Weltfront ist. Und deswegen kriegt Israel die Rückendeckung und die Mittel, dass es sich bei seiner Durchsetzung als Staat keine Schranken auferlegen muss. Das war die eine Ecke, die andere Ecke war. Und diese Weltfront, die da aufgemacht ist, der amerikanische Krieg gegen den Terror, allen Staaten die Frage vorlegen, seid ihr für mich oder gegen mich? Stellt euch amerikanischen Sicherheitsanliegen zur Verfügung oder seid Feinde Amerikas, dann wird er fertig gemacht. Diese Art, ja, diese Scheidung der Staatenwelt, diese Front, in der sich alle einreihen müssen, die ist das beherrschende weltpolitische Thema, dafür ist Israel nützlich. Und auf dieses weltpolitische Thema antworten auch die Deutschen und Europäer, wenn sie sich auf diesen Libanon-Krieg als eine Chance beziehen, endlich auch im Nahen Osten als Militärmacht aufzukreuzen. So, Punkt. Das war, was ich sagen wollte. Jetzt ist Raum und Zeit für wen soll man eigentlich sein?
Sie haben da einen Ist-Standpunkt geschildert, den ich sehr unbefriedigend finde, in Bezug auf Menschenrechte, Völkerrechte und so weiter, dass in der Situation voll mit Füßen getrieben wird. Tja, welche Möglichkeiten gibt es, dass da, wie soll ich sagen, Völkerrecht und Gerechtigkeit einigermaßen doch zum Zuge kommt? Weil was Israel mit den Palästinensern macht, ist ein furchtbares Verbrechen.
War das zu hören? Ich sage es einfach laut nochmal. Was ich erzählt habe, war ein Ist-Zustand, den der Redner in meinem Sinn ganz unbefriedigend findet. Jetzt sagt er weiter, was ließe sich denn, was wäre eine Perspektive, was müsste denn passieren, damit das Völkerrecht mehr gilt zwischen den Staaten, denn das, was Israel mit den Palästinensern jetzt macht, ist ein furchtbares Verbrechen. So etwa der Satz, ja. Da muss ich mal sagen, meine Schilderung des Ist-Zustands, ja, beinhaltet einen entscheidenden Punkt mehr als die Rede da jetzt aufgefasst hat. Also als in der Rede deutlich wird, dass aufgefasst und angenommen oder verstanden gebilligt worden ist. Nämlich die Sache mit dem Völkerrecht. Vielleicht habe ich es nicht ausführlich genug gemacht. Ich wollte vorher sagen, Völkerrecht ist überhaupt nichts anderes als das jeweilige Machtverhältnis zwischen Staaten, dann, wenn die andere Seite das anerkennt. Wenn der Untergebene sich die Regel bieten lässt, die der Stärkere verordnet, dann ist es Völkerrecht. Das Völkerrecht ist nichts für sich Festes, es ist nichts für sich Gegebenes, es ist nichts, wo man sagen kann, das wäre irgendwie was Gutes. Ich fange mal an, ein bisschen zu erläutern. Das Völkerrecht, es ist was Eigentümliches. Die Staaten, ach, vielleicht noch ein Satz vorher, Recht zunächst, ohne Völkerrecht, Recht, innerstaatliches Recht. Da weiß irgendwie jeder, was das ist. Ach Gott, ob es jeder weiß. Sag ich mal, was es ist. Recht, das sind die Verordnungen, die das Gewaltmonopol erlässt. Die werden in Gesetze gegossen, die werden in Parlamenten beschlossen oder vom König erlassen, je nachdem, was für eine Hoheit halt herrscht. Die sind der Wille der regierenden Körperschaft. Die regierende Körperschaft gießt ihren Willen in ein Gesetz und das Gesetz verlangt dann allgemeine Beachtung und wird exekutiert durch eine in der Gesellschaft bis in die letzten Winkel wirksame Gewalt. Die Justiz und die Polizei. Oft sind die Bürger selber Helfershelfer der Durchsetzung der Gesetze, weil jeder schreit, der andere verstößt dagegen, Polizei, schau hin. Naja, dann kommt die Polizei, schaut hin und auf die Weise wird die staatliche Verordnung, wird die Verordnung der Hoheit innerstaatlich gültig. Dadurch, dass ohne Rest alle ihr unterworfen werden. Die Herrschaft des Rechts heißt es, und es hat bei uns einen positiven Klang und nicht einen negativen Klang, die Herrschaft. Dasselbe ist zwischen Staaten an und für sich nicht zu haben. Denn Staaten sind höchste Gewalten und die lassen über sich eigentlich keine Gewalt, keine Regel gelten, der sie unterstellt sind. Eigentlich stehen alle Staaten über dem Recht. Sie sind ja die rechtsetzenden Körperschaften. Sie sind ja die Institutionen, die das Recht machen. Insofern steht die Institution selber über dem Recht. Jeder Staat zwischen den Staaten herrscht also an und für sich. Der Zustand der Gewalt. Nämlich, jeder verlangt vom anderen, was er will und setzt so weit durch, wie seine Gewalt dem anderen bedrohend genug erscheint, dass er sich beugt. Eigentlich gibt es gar kein Recht zwischen den Staaten. Erster Satz. Zweiter Satz. Jetzt haben sie sich aber auf sowas wie ein Völkerrecht verständigt. Und jetzt wird es interessant. Die erste Phase des Völkerrechts, historisch auch, ne, hatte einen für unsere heutigen Ohren ganz brutalen Charakter. Das waren Regelungen des Kalibers, also wenn der Friedensvertrag unterschrieben ist, dann wird aber nicht mehr geschossen. Oder wenn aber Krieg ist, dann darf geschossen werden, aber nicht auf Emissäre, also die verhandeln wollen. Dann hat das Völkerrecht den Status der Diplomaten geregelt. Also jede, was er Botschaft darf, dass die exterritoriales Gebiet im Hoheitsgebiet des anderen ist und so, solches Zeug. Aber da war das Recht des Krieges, das Recht, wenn ein Staat sagt, der andere macht was, das passt mir jetzt endgültig nicht, jetzt überfalle ich ihn und zwinge ihn, mir zu Willen zu sein. Das war im Völkerrecht überhaupt nicht verboten. Ursprünglich. Dann kam der Übergang, dass die ganz großen Mächte, also sagen wir mal, der große Übergang war der Zweite Weltkrieg. Bis zum Zweiten Weltkrieg hin war Krieg noch das Recht der Souveräne. Denk mal den Schatz, der deutsche Kaiser, wie er den Krieg verloren hat gegen Frankreich und also die Achsenmächte gegen die Westallianz, den Krieg verloren hat. Der deutsche Kaiser hat von den Kriegsgegnern keinen Vorwurf. Die Sozialdemokraten haben ihn dann abgeschützt. Aber von seinen Feinden hat er keinen Vorwurf gekriegt. Im Gegenteil, er ist dann aus Geschmollt, hat er, und ist nach Holland, war Kriegsgegner gewesen, ist nach Holland aufs Altental. Der deutsche Kaiser. Der Zweite Weltkrieg war der Übergang. Da hat die siegreiche Allianz den Verlierer kriminalisiert. Gesagt, das Recht auf Krieg steht dir nicht zu. Übrigens damals noch nicht mit dem Ton das Recht auf Krieg, sondern das Recht auf so einen Krieg. Damals war noch der Gedanke, Krieg kann das Recht der Staaten sein, aber dieser Krieg nicht. Da war dann das Argument, ein verbrecherischer Krieg, ihr habt die Nachbarn überfallen, ihr habt andere Völker, ihr habt nicht nur den anderen Staatswillen beugen wollen, sondern andere Völker versklaven wollen, ihr habt nicht nur anderen Staatswillen brechen wollen, das ist normal im Krieg, sondern Völkermord betrieben und verurteilt worden sind sie für Völkermord, für Angriffskrieg, also für diese kriminalisierten Seiten. Seitdem aber ist die UNO gegründet worden und die UNO, die hat den Ton, Krieg ist nicht mehr das Recht der Staaten. Was ist die UNO also? Oder dieser Standpunkt, Krieg ist nicht mehr das Recht der Staaten, ist entweder ein willenloser und mittelloser Idealismus, wie er der Völkerbund gewesen ist. Der Völkerbund vor dem Zweiten Weltkrieg. Da war ja auch schon, Krieg soll nicht mehr sein. Krieg ist nicht mehr das Recht der Staaten. Durchsetzen. Man muss sich mal klar machen, was das verlangt. Es verlangt den mächtigsten Staat, der es anderen wirklich verbieten kann, Krieg zu führen. Also ist das UNO-Ideal, Krieg abschaffen zwischen den Völkern. In der UNO, in Wirklichkeit eh schon immer der Gedanke, die entscheidenden Weltmächte sollen selber sagen, welcher Krieg geführt werden darf und welcher nicht. Die UNO ist heute der Ort, an dem wird entschieden, welcher Krieg legitim ist und welcher nicht. Und wer setzt die Legitimität, das Urteil der Legitimität eines Krieges oder der Illegitimität eines Krieges, wer setzt es durch? Der mächtigste Staat. In der Hinsicht wird das Verbot des Krieges gegenüber den Staaten, das ist schon nichts anderes als der Anspruch, die mächtigste Macht beansprucht die Aufsicht über alle anderen Staaten und Kriege, die ihr nützen, sind legitime Kriege und Kriege, die anderen nützen, sind, die ihr nicht nützen, sind illegitime Kriege. Insofern entspricht die Fortentwicklung des Völkerrechts der Fortentwicklung der Mächte. So groß war eben keine Macht vom Zweiten Weltkrieg gewesen, dass sie allen anderen Staaten den Krieg verbieten konnte. Und man muss auch sagen, Amerika konnte es ja erstmal auch nicht. Da kam ja erst die Sowjetunion, der zweite große Sieger des Zweiten Weltkriegs, und der hat sich von den Amerikanern Krieg und Regelungen, die auf Basis von Macht passieren, nicht verbieten lassen. Dann war die UNO gelähmt, gespalten zwischen Ost und West. Dann war immer das Niet der Russen im Sicherheitsrat und es ist kein Beschluss über die Legitimität von Kriegen zustande gekommen. Jetzt sind die Russen weg. Jetzt beanspruchen die Amerikaner endgültig das UNO-Versprechen zu verwirklichen. Nämlich, Krieg ist nicht mehr das Recht der Staaten, sondern ein Recht, das erteilt der Sicherheitsrat. Und als die Amis sind, die dieses Recht durchsetzen, sind Sicherheitsratssprüche auch nichts wert, wenn Amerika sie nicht billigt.